Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Wutwas-Versicherungen, dem Versicherer für KMU und Selbstständige.
NZZ Akzent.
Es gab ein paar Lichtblicke seit den schweren Erdbeben in Venezuela. Zum Beispiel, als Rettungskräfte den Wachmann Hernán Gil unter den Trümmern eines Einkaufszentrums entdeckten. Rundherum sind nur große Brocken zu sehen, viel Staub und Armierungseisen. Schwitzende Rettungskräfte reden da auf jemanden ein. Man sieht auf den Videoaufnahmen nur einen schlappen Arm, der sich anscheinend mit letzter Kraft nach oben reckt. Und schließlich konnte Hernán Gil gerettet werden. 8 Tage nach dem Beben, weitgehend unverletzt. Unter Applaus wurde er in den Krankenwagen getragen. Alexander, jetzt sind diese Erdbeben rund 2 Wochen her. Gibt es da noch solche Lichtblicke?
Ja, das ist jetzt rund 2 Wochen her, seit dem Mittwoch. Und die Lichtblicke gibt es eigentlich nicht mehr. Also es ist weitgehend, ist ziemlich desolat die Lage. Die Helfer, die ersten Katastrophenhelfer, die nach Überlebenden gesucht haben, die diese ganzen aus verschiedenen Nationen dort waren, die sind abgereist. Und jetzt geht es darum, was macht man aus der ganzen Katastrophe, die noch da ist? Was macht man mit den Erdbebenopfern, die auf der Straße leben? Welche Häuser kann man noch bewohnen? Welche müssen abgerissen werden? Und die Frage ist jetzt, wie wird die Regierung damit umgehen? Was macht das Regime? Weil bisher war das nicht so viel.
Nach den schweren Erdbeben in Venezuela ist die Lage für die Menschen in den betroffenen Regionen prekär. Das Regime muss nun zeigen, ob und wie es seinen Bürgern helfen kann. Lateinamerika-Korrespondent Alexander Busch beobachtet die Katastrophe. Ich bin Antonia Moser. Alexander, wie ist denn jetzt so der Stand der Dinge? Also weiß man jetzt, wie groß das Ausmaß dieser Katastrophe wirklich ist?
Nein, das ist noch völlig offen. Die einzigsten Daten, die die Regierung jeden Tag veröffentlicht, sind die Zahl der gefundenen Toten. Und die sind um die 4.000 jetzt. Aber man hat ja noch gar nicht begonnen, mit den Trümmern aufzuräumen. Also es gibt ja noch diese ganzen Hochhäuser, die ganzen Wohnsiedlungen, Sozialbauten, die alle zusammengeklappt sind. Und 50.000 Personen werden vermisst nach der UN. Mhm. Da sind bestimmt auch Mehrfachnennungen dabei, aber es gibt keine offiziellen Daten über die Vermissten. Aber die Annahme ist langsam, dass man davon ausgehen kann, dass es noch mehrere 10.000 Tote geben wird.
Die neuesten Zahlen und Entwicklungen in Venezuela findet ihr übrigens immer auf nzz.ch. Mit einem gratis, und ich meine wirklich gratis, Probeabo für 7 Tage im Juli könnt ihr da alles nachlesen. Die Details dazu findet ihr in der Folgenbeschreibung. Wenn wir jetzt zurückschauen auf die ersten Reaktionen des Regimes in Venezuela nach dem Erdbeben.
Al pueblo de Venezuela, a la comunidad internacional. Queremos informar que el día de hoy alrededor de
Die amtierende Präsidentin Delcy Rodríguez handelte da sehr schnell eigentlich. Also wenige Stunden nach der Katastrophe rief sie im Fernsehen schon den Notstand aus.
Y estamos en este momento declarando el estado de emergencia tal como lo contempla nuestra Constitución.
Sie klingt da bewegt und hat ja eigentlich sehr schnell reagiert und ist da öffentlich im Fernsehen aufgetreten. Also hat eigentlich am Anfang alles richtig gemacht.
Ja, das war durchaus richtig, kann man so sagen. Sie hat also gezeigt, dass sie die Kontrolle hat, das Regime reagiert auf die Katastrophe, erkennt die Katastrophe an, ruft den Notstand aus. Sie ist ja aufgetreten mit, an der einen Seite war der Minister für Inneres und für die gesamten Sicherheitskräfte, auf der anderen Seite ihr Bruder, der Parlamentspräsident, also die Elite des Regimes sozusagen, trat dort auf. Und sie haben dann auch gesagt, wir haben den Notstand ausgerufen und wir wollen internationale Hilfe, wir brauchen Hilfe.
Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela.
Das ist ja was ganz Neues. Das war ja vorher unter den Vorgängern Hugo Chávez und Nicolás Maduro nicht so. Die haben ja Hilfe abgelehnt, wenn sie nicht aus den befreundeten Staaten wie Russland, China, Iran oder sowas kam. Kuba. Und das ist halt in dem Fall jetzt ganz anders gewesen.
Es kamen ja dann auch viele Helfer, auch aus der Schweiz. Kannst du da einen Überblick geben, wie die Hilfe da gelaufen ist?
Ja, das ging erstaunlich schnell los. Und die Schweiz waren die Ersten, die dort waren. Ich sprach mit den Helfern. Die hatten ja so einen Vortrupp geschickt. Die waren ja schon am Freitag, also rund 24 Stunden nach dem Erdbeben, tauchten die schon im Land auf, um zu eruieren, wo sie was helfen können, um danach dann die richtige Einsatztruppe zu bekommen. Mhm. Danach kamen die aus, ich weiß nicht, es gibt ja verschiedene Aufstellungen, aber 26 Nationen. Es waren am Ende 3000 Helfer, 120 Hunde. Das sind Gruppen oder Experten, die weltweit bei diesen Erdbebenkatastrophen eingesetzt werden. Die kennen sich, die haben Codes, mit denen sie zusammenarbeiten. Die kommen aus Regionen, die viele Erdbeben schon erlebt haben, also wie Türkei oder im Bürgerkrieg Syrien oder Chile, auch Erdbeben. Die kommen an, die arbeiten unabhängig, ohne Energie, haben ihr eigenes Wasser dabei, also belasten die Infrastruktur nicht noch. Mhm. Die wurden dann von der UNO koordiniert und ihr Ziel war, Überlebende zu finden. Es ging darum, in möglichst schneller Zeit möglichst schnell zu reagieren und dort welche zu finden. Das war natürlich sehr, sehr schwierig, weil es sind sehr große Gebäude, die sind zusammengebrochen. Es gab keine Apparate, also keine großen Bagger, keine großen Kräne, um diese zu bewegen. Und jetzt sind die wieder abgereist, also weil Überlebende nach dem Erdan Hill gibt es wohl vermutlich keine mehr.
Und jetzt, zwei Wochen später, was passiert jetzt da?
Ja, jetzt ist die Frage, wie das Regime weitermacht. Jetzt geht es darum, Katastrophen Nachfolge, also es geht darum, den Aufbau zu organisieren. Da sind sie auf sich alleine gestellt jetzt weitgehend. Die USA haben Hilfe angekündigt, aber werden sie dann auch mithelfen? Die USA sind ja dort sehr, sehr wichtig, seitdem sie vor einem halben Jahr dem damaligen Präsidenten Nicolas Maduro abgesetzt haben. Mhm. Jetzt müssen sie, die Infrastruktur muss hergestellt werden. Strom, Wasser, das Krankenhäuser, alles hat ja vorher schon nicht funktioniert. Es war ja ein dysfunktionaler Staat. Ein Drittel der Bevölkerung war ja völlig abgeschlossen, hatte zu wenig zu essen, hatte keine Versorgung. Das ist ein prekärer Staat gewesen und der soll jetzt wieder in einer Katastrophe besser werden, als er vorher war. Das ist natürlich sehr, sehr schwierig.
Und all das braucht ja vor allem viel, viel Geld, also das alles zu organisieren, wieder aufzubauen. Wie sieht es denn da aus? Ist dieses Geld da?
Theoretisch wäre das Geld da. Venezuela ist ja ein reiches Ölland und produziert auch wieder, seitdem die USA dort dafür gesorgt haben, dass die privaten Investoren wieder rankommen, produziert ja auch wieder Öl. Mhm. Öleinnahmen von 8 Milliarden Dollar sollen in den USA eingefroren worden sein. Und jetzt haben die USA angekündigt, dass sie 300 Millionen Dollar in eine Art Hilfsfonds zur Verfügung stellen wollen. Keiner weiß, wie das laufen soll. Das zieht Kritik auf sich. Man fragt sich, wie haben diese riesigen Öleinnahmen, könnten sich selber versorgen, selber aufbauen, aber das geht nicht und kriegen jetzt sozusagen so ein paar Brotkrumen zugeworfen, mit denen sie sich dann jetzt dann abfinden müssen. Das kommt nicht gut an in Venezuela.
Wir sind gleich zurück.
Als selbstständig Erwerbende sind sie 100% bei ihrem Projekt. Wir 100% bei ihrem Schutz. Bei der Woodwise begleiten wir sie umfassend und ein Leben lang mit einer Ansprechperson, die ihre Bedürfnisse kennt. Als selbstständig Erwerbende und als Menschen.
Das Regime in Venezuela steht jetzt vor großen Herausforderungen. Es braucht viel Geld, vieles muss wieder aufgebaut werden. Wie zufrieden sind denn die Venezolaner jetzt damit, wie das läuft? Also hört man da was?
Das ist natürlich schwer zu sagen. Venezuela ist ein Regime, ein autoritäres Regime. Meinungsäußerungen sind eigentlich in der Form nicht üblich, auf der Straße, von der Bevölkerung. Aber man sieht in den sozialen Medien erstmals Unmut. Dass Leute die Militärs beschimpfen, dass sich jemand aufregt, weil Gelder verschwinden, weil irgendwie Hilfskräfte von der Regierung anscheinend Gelder geklaut haben.
El gobierno no paga por nada, lo pagas tú.
Das sieht man zum ersten Mal und das heißt, zum ersten Mal ist die Regierung unter Druck, weil sie also beschimpft wird, was vorher unmöglich war. Wer vorher die Regierung in den sozialen Medien beschimpft hat, ist sofort verhaftet worden. Mhm. Das hat sich jetzt geändert. Gleichzeitig will der Staat alles kontrollieren, also auch die privaten Hilfe. Wenn in der Provinz irgendwo private Hilfsorganisationen Lebensmittel und Kleider einsammeln, wurden die zum Teil vom Staat aufgelöst. Es gab wiederum Proteste in den sozialen Medien. Also die Wut auf das Regime nimmt zu. Und das wird zum ersten Mal auch sichtbar in den ganzen sozialen Medien, die nicht unterdrückt werden können in der Form, wie das früher möglich war.
Reagiert denn jetzt Delcy Rodríguez oder das ganze Regime irgendwie darauf, auf diese Kritik?
Ja, seit 2-3 Tagen werden sie defensiv autoritär, diese Mischung, also zu sagen, das ist Unsinn, wir haben von Anfang an gut gearbeitet, wir haben uns hier um alles gekümmert. Das sind Märchen, die Medien aufbauschen, dass wir also nicht, dass wir untätig seien. Wir haben, machen perfekte Arbeit und sie geht zu den Rettungsteams, stört die zum Teil bei der Arbeit, wie dann auch kommentiert wird in den Medien. Sie trifft Hernán Gil, den geretteten Wachmann, dem, von dem wir am Anfang gehört haben. Also das sind alles solche, wie sich das Regime zeigt, wie es halt dann sozusagen menschennah ist.
Wie kommt dieser Versuch von Volksnähe an? Wird das irgendwie kommentiert?
Das wird kommentiert. Das Seltsame ist, früher hat das Regime immer die Kommentarfunktion immer versucht auszuschalten. Mhm. Im Moment klappt das irgendwie nicht. Man sieht dann wirklich bitterböse Kommentare unter diesen Solidaritätsbesuchen, sage ich jetzt mal. Also das ist ein Unmut, der direkt über die sozialen Medien rauskommt. Und es gibt auch eine neue Umfrage nach dem Erdbeben, woran man sehen kann, dass sich Delcys geringe Popularität noch mal deutlich verschlechtert hat. 60% der Menschen finden sie jetzt, dass sie eine schlechte Arbeit macht, dass sie nicht an der Regierung sein sollte. Man hatte ja gehofft, dass durch die Stabilisierung sozusagen ihr, also das Regime hat das gehofft und auch vielleicht sogar Trump, dass sie populärer würde mit der Zeit, aber das hat sich bisher nicht eingestellt und jetzt ist natürlich ein riesen Backlash.
Könnte ihr und dem ganzen Regime denn das jetzt gefährlich werden? Was glaubst du?
Ja, ja, auf jeden Fall. Es wird die große Nagelprobe. Es wird sich zeigen, wie die Regierung darauf reagiert, ob es ihr gelingt, mit einer Mischung aus Repression, was sie ja immer wieder anwendet und auch jetzt schon anwendet, und gleichzeitig positiven Taten, ob es ihr gelingt, die Stimmung zu drehen, also positiv für sie. Mhm. Ich zweifle nicht dran, dass das Regime zur Repression greifen wird, um das eigene Überleben zu sichern. Es hat immer schon gezeigt, dass es sehr, sehr überlebensfähig ist. Es hat schon viele, viele Protestwellen, Demonstrationen über Monate, wenn nicht Jahre überwunden. Und trotzdem immer wieder hat es überlebt, auch trotz allen möglichen Krisen, die das Land erlebt hat. Deswegen nimmt aber die Solidarität noch mehr zu und dass die Leute merken, wir selber haben die Macht, weil wir selber das alles verändern, dann könnte das System natürlich kippen. Die Gefahr besteht, das zeigen andere autoritäre Regimes in der Region, die nach Erdbeben existenziell geschwächt wurden und dadurch abgelöst wurden.
Das Regime von Delcy Rodríguez ist ja auch eng verknüpft mit der Trump-Regierung, das hast du schon gesagt. Er hat sie auch an die Macht gehievt. Was heißt das jetzt für die USA, wenn das Regime plötzlich so stark in der Kritik steht?
Ja, die USA stehen natürlich vor einer gewaltigen Herausforderung, denn Venezuela als ihr außenpolitischer Case ist ihr größter Erfolg bisher. Die Aktion Maduro zu entmachten ist weiterhin hochpopulär, nicht nur in Venezuela, auch in vielen anderen Ländern der Umgebung. Aber die wollen natürlich jetzt unbedingt, dass diese Übergangsregierung, die sie da installiert haben, sozusagen das Regime eigentlich, dem sie den Überlebenschance gegeben hat, dass es stabil bleibt. Und wenn das nicht gelingt, dann haben die ein großes Problem, weil dann ist ja dann sozusagen ihr gesamtes Erfolgsmodell zusammengebrochen, was sie ja auch zum Beispiel, was sie in Kuba wiederholen würden gerne und bisher nicht geklappt hat. Also sie müssen jetzt überlegen, ob sie aktiv werden, ob sie reingehen, ob sie in großem Stil helfen beim Aufbau und dadurch auch die Kontrolle behalten. Das ist natürlich sehr schwer. Sie haben ja die USAID, haben sie ja gekürzt. Sie haben nicht mehr die Instrumente, um beim Aufbau zu helfen, wie noch etwa 2010 in Haiti beim großen Erdbeben. Und es ist natürlich die Gefahr, dass sich politisch was ändert jetzt. Jetzt hat Maria Corina Machado, die Oppositionspolitikerin, gesagt, dass sie zurückkehren will. Das will die USA verhindern, auf jeden Fall. Aber man weiß nicht, was jetzt passiert. Also es kann jeden Moment passieren, dass sie doch zurückkommt, dass dann irgendwie die Opposition sich wieder vereint, dass die Menschen auf die Straßen ihren Unmut noch viel, viel offener äußern. Das ist alles möglich.
Also stimmt das Bild, dass dieses Erdbeben in Venezuela wirklich vieles durcheinander gerüttelt hat? Also nicht nur die Erde sozusagen, sondern auch politisch irgendwie?
Ja, ja, man könnte sagen, das ist eine Stunde Null von einer neuen Epoche in Venezuela. Meiner Meinung nach ist es ziemlich wahrscheinlich, dass das Regime die Schrauben anziehen wird, wieder repressiver werden wird. Das ist einfach die DNA dieser Regierung. Hm. Es kann aber auch sein, dass sich mit den USA plötzlich irgendwelche Kräfte zusammentun. In den USA ist ja auch nicht nur eine Außenpolitik, sondern dass man irgendwie sagt, zusammen mit der Oppositionspolitikerin, wir wollen jetzt doch noch vielleicht in diesem Jahr Wahlen machen. Weil der Druck so groß geworden ist, dass man irgendwie versucht, das Ganze, die Bevölkerung wieder einzubinden. Also es sind ganz viele Möglichkeiten. Man kann einfach nicht sagen, was da passiert. Weder in den nächsten 10 Tagen, aber geschweige denn in einem Jahr.
Alexander, ganz herzlichen Dank.
Ich danke dir, Antonia.
Das war unser Akzent mit Lateinamerika-Korrespondent Alexander Busch. Ich bin Antonia Moser. Bis bald.